Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. In dieser Folge unserer Reihe Deutsch als Zweitsprache geht es um berufsbezogenes Deutsch, also darum, wie es um den Zweitsprachenerwerb im beruflichen Kontext steht. Seit Januar 2024 werden anstelle der bisherigen Berufssprachkurse, auch BSK genannt, die sogenannten Job-BSK, also Job-Berufssprachkurse, angeboten. Sie sind Teil des vom Arbeitsministerium aufgesetzten Job-Turbus, der Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt bringen soll. Ich wollte wissen, worin sich die beiden Konzepte unterscheiden, also Berufssprachkurs und Job-Berufssprachkurs, und welche Erfahrungen Träger mit diesem neuen Job-BSK machen. Dazu habe ich mit Iris Beckmann-Schulz von der Passage GmbH in Hamburg gesprochen. Dort ist auch die Fachstelle berufsbezogenes Deutsch angesiedelt. Frau Beckmann-Schulz ist seit über 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs und hat vielfältige Erfahrungen gesammelt. Und weil sie wirklich viel über das Thema weiß und aktuelle Entwicklungen gut einzuordnen weiß, ist das Interview ein wenig länger geraten als sonst. Aber für diejenigen, die sich für Deutsch als Zweitsprache im Beruf interessieren, vergehen die knapp 40 Minuten schnell. Versprochen. Guten Morgen, Frau Beckmann-Schulz. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, für uns dieses Interview zu machen, für Bildung auf die Ohren. Und ich wollte Sie jetzt erstmal bitten, kurz vorzustellen.
Also Iris Beckmann-Schulz ist mein Name. Genau, ich arbeite in der Fachstelle berufsbezogenes Deutsch, die bei Passage GmbH, das ist ein gemeinnütziger Bildungs- und Weiterbildungsträger in Hamburg, hier im Zentrum von Hamburg, gleich gegenüber der Agentur für Arbeit. Hier gibt es ein kleines Viertel mit so lauter Weiterbildungsträgern, die sich ganz eng um die Arbeitsagentur, Zufall oder nicht Zufall, geschart haben. Und dazu gehören auch wir. Ich arbeite bei der Passage zu diesem Thema, muss ich sagen, also bei Passage insgesamt schon länger, aber zu diesem Thema seit 2005. Habe vorher, wenn das interessant ist, ich habe Sprachlehrforschung studiert, auch in Hamburg mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache, so hieß das damals noch, Deutsch als Zweitsprache, den Begriff kannte man noch nicht so. Und habe dann erstmal in einem Treffpunkt, Beratungsstelle, Sprachkursort für Flüchtlinge, damals Anfang der 90er mit aufgebaut, hatte da meine erste Stelle unter dem Dach der Diakonie und bin dann einige Jahre als Referentin in einer Schulbehörde gewesen und habe mich da mit Fragen zur Weiterbildung von Migrantinnen und Migranten befasst. Und spätestens da, aber auch schon vorher in meiner Kursleitertätigkeit, bin ich immer wieder konfrontiert worden aus der Praxis heraus von Teilnehmenden mit der Frage, ja, ich lerne hier zwar Deutsch, aber ich will gar nicht lernen, wie ich eine Cola bestelle, das ist nicht meine Lebensrealität, sondern ich will arbeiten, ich muss dringend Geld verdienen, ich muss was dazu verdienen, ich kriege so wenig aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, dass ich darauf angewiesen bin, nebenbei zu arbeiten, können wir nicht Stellenanzeigen lesen und so die behandeln als Unterrichtsthema. Und da ist mir nochmal so deutlich geworden, wie wenig Lebenssituationen eigentlich von Menschen, die hierher kommen, auch um sich zu integrieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wie wenig das zumindest in der Zeit ernst genommen wurde. Also wir haben uns mit wilden Themen in den Deutschkursen beschäftigt, aber nicht mit denen, die Menschen tatsächlich konkret betroffen haben, was ihre persönlichen Bedarfe waren, nämlich was habe ich gemacht in meinem Herkunftsland, was sind meine beruflichen Kompetenzen, was kann ich mir in Deutschland vorstellen, wie komme ich so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt. Und da war aber auch so viel noch verboten an Zugängen, das hat sich ja zum Glück sehr gewandelt in den letzten Jahren, aber damit waren diese Personen noch zusätzlich konfrontiert, ne? Dass es sehr eingeschränkt war, was sie überhaupt an Möglichkeiten haben. Kurz und gut, so kam ich zu diesem ganzen Thema Deutsch als Zweitsprache und Arbeitsmarkt und Qualifizierung, auch Teilhabe an Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen. Das war auch noch so ein ganz dürres Pflänzchen zu der Zeit. Das war quasi auch kaum möglich, auch unter anderem, weil die sprachlichen Voraussetzungen dafür fehlten. Und so hat mich dieses Thema über all die Jahre immer beschäftigt. Und als dann 2005 das Förderprogramm IQ, Integration durch Qualifizierung, ausgeschrieben wurde, da habe ich diese Projektidee eingereicht. Berufsbezogenes Deutsch, Deutsch am Arbeitsplatz wurde aufgenommen als ein Projekt im Hamburger Netzwerk. Und dann hatten wir die Gelegenheit, uns auch als eine Fachstelle bundesweit zu bewerben, auch in diesem Förderprogramm. Das war dann 2010 auch zu diesem Thema berufsbezogenes Deutsch. Das lief dann schon parallel zu dem, was es dann ja seit 2007 gab bundesweit, nämlich das ESF-geförderte Programm zur berufsbezogenen Sprachförderung des BAMF. Und so konnten wir in den Jahren auch schon und hatten auch schon den Auftrag, dieses Programm, dieses Sprachförderprogramm jenseits der Integrationskurse als Projekt im Rahmen des Programms IQ und dann später als Fachstelle auch fachlich zu begleiten, sodass wir eigentlich von Anfang an immer so gut auch unsere Inhalte einbringen konnten. Wir haben Konzepte geschrieben, Qualitätskriterien zum berufsbezogenen Deutsch und auch viel von Anfang an Lehrkräfte qualifiziert, weil wir auch gesehen haben, dass die Lehrkräfte, die so allgemeinsprachlich ausgebildet waren für Deutsch als Zweitsprache, für Integrationskurse, dass die noch sehr viel mehr brauchten an Kompetenzen, um eben in diesen Arbeitsmarkt- und qualifizierungsbezogenen Kursen für Zugewanderte gut arbeiten zu können und auch bedarfs- und teilnehmerorientiert arbeiten zu können. Ja, so fing es an und das Ganze ist ja dann auch jetzt, wie man sieht, in den 20 Jahren auch gut ausgebaut worden über das sehr gute ESF-geförderte BAMF-Programm zur berufsbezogenen Sprachförderung. Dann schloss sich ja dann 2016 schlossen sich ja die Berufssprachkurse an, die im Rahmen der Verordnung der DeufÖV, der Förderverordnung zum berufsbezogenen Deutsch, dann seitdem angeboten werden, seit fast 8 Jahren inzwischen. Da ist ja richtig was ausgebaut worden. Und wir haben es auch sehr begrüßt damals, 2016, dass eben diese berufsbezogene Sprachförderung auch aus dieser ESF-Nische ausgeführt wurde. ESF heißt ja immer Sonderförderung. Das, was der Staat nicht macht, wird über ESF gefördert. Und dass man eben erkannt hat, dass dies jetzt quasi schon eine sehr wichtige Aufgabe ist und sich unbedingt anschließen muss an die allgemeinsprachlichen Integrationskurse. Und so ist eben ja auch das Gesamtprogramm Sprache, GPS, dann entstanden mit diesen zwei Komponenten Integrations- und Berufssprachkurse.
Die Fachstelle berufsbezogenes Deutsch ist auch relativ einzigartig. Ich habe so ein bisschen recherchiert oder geguckt, auch was die Kollegin beim Bildungsserver zusammengestellt hat zu Deutsch als Zweitsprache in der Berufsbildung und habe gesehen, dass sich da unglaublich viel Expertise sammelt in der Fachstelle berufsbezogenes Deutsch. Ich fand das sehr beeindruckend, wie viel Material Sie da auch gesammelt haben und wie viel Informationen man da bei Ihnen abrufen kann.
Ja, genau. Also wir haben sehr früh angefangen mit unserem Internetportal www.deutschamarbeitsplatz.de. Dort eben Konzepte zu sammeln, die es schon gibt, weil wir auch gedacht haben, man muss nicht jedes Rad wieder neu erfinden. Das ist ja so ein bisschen immer in dieser Projektelandschaft, dass mit jedem neuen Projekt wieder alles wieder von vorne beginnt. Da wollten wir so ein bisschen gegenarbeiten. Wir haben viel gesammelt, aber wir haben auch viel Eigenes entwickelt an Instrumenten, an Praxismaterialien, Qualitätsstandards, Qualitätskriterien entwickelt zu verschiedenen Themen, wo wir hoffen, dass sie auch eine gute Grundlage sind für die Praxis zur Orientierung und eben ein breites Angebot an Fortbildung. Das ist sozusagen immer noch so unser Herzensanliegen, dass wir nicht nur über Print und digitale Tools Praxismenschen, sprich Lehrkräfte in der Praxis unterstützen, sondern eben auch durch gute Schulungsangebote. Mehr digital inzwischen, das haben wir dann sehr schnell mit Corona, haben wir natürlich sehr schnell umgestrickt, unsere Formate von Präsenz auf digital. Aber wir machen auch das eine oder andere noch in Präsenz.
Wie steht es denn eigentlich um Deutsch als Zweitsprache im beruflichen Kontext? Sie haben ja gesagt, da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Es sind auch für Asylbewerber oder Geflüchtete die Bedingungen besser geworden, sowohl was den Besuch von Sprachkursen angeht, als auch was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Können Sie so allgemein sagen, was gut läuft und wo es Schwierigkeiten oder Handlungsbedarf gibt noch aus Ihrer Sicht?
Also man kann sagen, gut läuft, dass die Zahlen, die teilnehmenden Zahlen auch in den Berufssprachkursen nach einem kleinen Einbruch während Corona inzwischen wieder steigen. Das hat natürlich auch, na, wie man unschwer wahrscheinlich sehen kann, auch mit den Zugewanderten aus der Ukraine zu tun, die ja erstmal in Integrationskurse gegangen sind und dann spätestens im letzten Jahr dann in die Berufssprachkurse übergegangen sind. Da hat sich bis letztes Jahr haben sich die Zahlen da sehr, sehr erhöht. Und laut Statistik des BAMF, das ist erstmal sehr positiv. Das heißt, die Kurse werden in Anspruch genommen. Es wird zugewiesen, die Strukturen funktionieren gut. Es gibt nach wie vor sogar Wartezeiten, auch längere Wartezeiten, gerade im ländlichen Raum. Das ist was, was nicht so gut läuft, dass auch der ländliche Raum immer noch auch unterversorgt ist. Was vielleicht auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern was ein Punkt ist, den man sich auch genauer noch angucken müsste. Die Evaluation der Berufssprachkurse hat ergeben, dass die Integration, der Effekt auf die Integration in den Arbeitsmarkt sehr, sehr gering ist, der Berufssprachkurse. Müsste man sich auch angucken, woran das liegt. Das ist auch mit, vermute ich, ein Hintergrund, warum man jetzt nochmal sich die Berufssprachkurse genauer angeguckt hat und eben das neue Format des Job-BSK konzipiert hat. Darauf kommen wir ja noch etwas später auch in unserem Gespräch, um eben mit diesem Job-BSK schneller in den Arbeitsmarkt oder auch in Qualifizierung zu vermitteln.
Was glauben Sie denn, woran das liegt? Sie haben ja jetzt Jahre, jahrzehntelange Erfahrung. Das würde mich tatsächlich interessieren, was.
Ja, wir haben in den ganzen Jahren die Erfahrung gemacht und auch vor allem auch im Rahmen des ESF-BAMF-Programms die Erfahrung gemacht, dass da, wo Sprache eng verknüpft wird mit konkreten Bedarfen am Arbeitsplatz, wenn die Menschen wissen, wofür sie es lernen und auch so schnell wie möglich das Gelernte einsetzen und ausprobieren können, um dann aber wieder immer wieder in die Sprachbildung zurückzukehren, also immer den Ankerpunkt auch haben. Ich lerne etwas, ich trainiere etwas, ich probiere es aus, ich trainiere es am Arbeitsplatz oder in meiner Ausbildung, in der Qualifizierung und habe dann aber die Möglichkeit, auch wieder zurückzukommen mit den Fragen, die sich ergeben haben, sprachlicher Art, um das wieder in den Kurs oder ein wie immer geartetes, flankierendes Sprachbildungsangebot zu bringen. Und dort weiter zu vertiefen, dass so Sprachkompetenz ausgebaut wird. Wenn ich nur isoliert das voneinander trenne, und deshalb komme ich ESF-BAMF, da ist es nämlich programmatisch so vorgesehen gewesen. Die ESF-BAMF-Kurse bestanden aus 6 Monate insgesamt und ein Monat davon war Praktikum. Das hat sich wirklich ausgewirkt, auch auf Zahlen der Arbeitsmarktintegration. Dass manchmal Träger nach der Praktikumsphase eher Schwierigkeiten hatten, ihren Kurs noch voll am Ende abzurechnen, weil die Teilnehmenden teilweise über das Praktikum schon in Arbeit gekommen sind, was ja Ziel auch dieser Kurse war. Und das finde ich, dieses Modell vom Ansatz her, die Verknüpfung von Praxis und Sprachbildung, diese enge Verzahnung, das ist etwas, was sich durchzieht. Was hilft, was den Sprachausbau beträchtlich unterstützt und was natürlich dann auch selbstredend die Integration in Arbeitsmarkt oder in Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt.
Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Also dieses Modell, 6 Monate, 5 Monate Sprachkurs, ein Monat Praktikum, das gehört jetzt zu diesen neuen Job-Berufssprachkursen.
Das
Nee,
war im alten Programm,
das war im alten Programm
ESF-BAMF.
so. Aber Sie
Was
sagten doch,
2016
die.
ausgelaufen ist. Und leider, das wollte ich sagen damit, leider wurde dieser Aspekt der engen Praxisverknüpfung des integrierten Praktikums nicht übernommen
Ach
in die
so.
Berufssprachkurse. Das ging nicht aus verwaltungsjuristischen Gründen, weil im Rahmen von ESF konnte man gut diesen Praxisblock einbauen. Ich habe es nie verstanden, ich bin keine Juristin, was genau da die Hürden waren dabei, warum man das nicht auch in diese DeufeF und in die Berufssprachkurse übernehmen konnte, weil es sich eigentlich sehr bewährt hat im Rahmen des Vorläuferprogramms der jetzigen Berufssprachkurse. Jetzt hat man ja wieder, ne, diesen Druck, auch aus dem Arbeitsmarkt heraus, in der politischen Diskussion. Leute sollen raus aus dem Bezug von Bürgergeld beziehungsweise von Asylbewerberleistungen hin schneller in den Arbeitsmarkt im Rahmen des Job-BSK. Da greift man es eigentlich wieder auf, diese enge Verzahnung auch von Praxis und Deutschlernen.
Das heißt, nachdem dieser Fehler gemacht wurde, wird jetzt mit dem Job BSK, wie man es auch so kurz nennt, wieder behoben, der Fehler,
So
und
ein
es wird auch
bisschen,
der.
ja, also ganz behoben würde ich nicht sagen, aber man hat ja mit dem Job-BSK ein sehr viel flexibleres Format gefunden und konzipiert, was eben eine viel stärkere Nähe zum Arbeitsmarkt zulässt und ja auch Beschäftigte noch stärker auch sprachlich fördern kann. Genau, aber ich wollte noch mal einmal zurück zu dem, was läuft gut und was müsste verbessert werden. Also, was läuft gut? Die Zahlen sind gut, die Besuche der Berufssprachkurse, das läuft alles gut, die Konzepte sind gut. Es werden wirklich auch die berufsbezogenen und berufsfeldbezogenen Bedarfe beim Sprachenlernen berücksichtigt. Es gibt Eigenskurse auch für Personen im Anerkennungsverfahren, die eben im Rahmen ihrer beruflichen Anerkennung ein bestimmtes Sprachniveau erreichen müssen, zum Beispiel die akademischen Heilberufe oder auch bei den Gesundheitsfachberufen. Da gibt es besondere Kurse, die auch die Prüfung am Ende, das B2, was erreicht werden muss, mit umfassen und auch mit finanzieren, was ich sehr wichtig finde. Das läuft alles. Es gibt eine hohe Spezifik, einen hohen Grad auch an spezifischen Angeboten im Rahmen der Berufssprachkurse. Die Lehrkräfte werden weitergebildet, speziell auch für die Anforderungen in Berufssprachkursen, kostenlos. Das BAMF hat eigens eine Zusatzqualifizierung für die Berufssprachkurse auf den Markt gebracht, wo Tausende von Lehrkräften inzwischen geschult wurden. Das läuft alles gut. Wo dringend noch Verbesserungsbedarf besteht, ist einmal, wir haben eine Überalterung auch des Lehrpersonals in den Kursen. Sehr wenig Junge, also es gibt wenig an Nachwuchs, der in diese Arbeit geht, was aber auch nicht, also was man niemandem verdenken kann, weil die Beschäftigungsbedingungen nach wie vor nicht günstig sind. Also wir haben eine Diskrepanz. Wir haben einerseits an vielen Universitäten inzwischen DAF-DAX-Studiengänge schon seit längerem, seit neuerem auch Studiengänge für berufsbezogenes Deutsch sogar an einigen Standorten. Das heißt, es gibt Absolventinnen, Absolventen von Universitäten, die aber so gut wie gar nicht in dieses Feld gehen. Einfach weil die Beschäftigungsbedingungen schlecht sind. Die bleiben lieber auf gut dotierten Stellen, ganz klar an der Uni. DAAD, ne, zahlt auch gut und schickt die Leute in die Welt, was auch gut ist so. Aber wir brauchen dringend wir haben gut qualifizierten Nachwuchs, der aber nicht unbedingt Eingang findet in diese Kurstätigkeit, weil eben die Beschäftigungsbedingungen nach wie vor nicht gut sind. Also die Honorartätigkeit jetzt mit dem Thema Scheinselbstständigkeit und den auch Nachforschungen seitens der Rentenversicherung und dem, was da alles vielen Lehrkräften und Trägern aktuell ins Haus steht, das macht es alles nicht besser. Auch die festangestellten Kräfte werden oft weit unter dem Tarif bezahlt, der ihnen eigentlich qua Abschluss, akademischem Abschluss zustehen würde und das gepaart mit einem manchmal sehr hohen Stundendeputat. Die Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht attraktiv und das ist das, was so Sorge macht, weil ich finde immer, es ist so eine wichtige Aufgabe und müsste eigentlich eine ganz hoheitliche Aufgabe, ähnlich wie die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen sein, dass Zugewanderte hier wirklich eine qualitativ hochwertige Sprachausbildung bekommen. Und da muss man natürlich auch den entsprechenden Lehrnachwuchs gut versorgen und Anreize schaffen, in dieses Feld zu gehen, damit man da eben die Qualität sichert und weiterentwickelt.
Tatsächlich wäre das auch eine Frage von mir gewesen. Man hört ja allerorten, also das ist ein Stichwort immer Werkverträge und kein monatliches sicheres Einkommen. Und wenn man den Stundenlohn sich anguckt, muss ich sagen, könnte man eher davonlaufen, oder?
Das stimmt. Also es gibt nicht nur diese Werk- und Honorarverträge, es gibt sehr wohl auch Lehrpersonal, was fest angestellt ist bei Trägern, aber dann oftmals zum Haustarif des Trägers. Und über den will ich jetzt gar nicht reden, aber der ist nicht weit vom Mindestlohn entfernt. Das ist oft wirklich prekär auch, was Angestellte mit einem festen Arbeitsvertrag, Angestellte, gut qualifizierte Weiterbildungslehrkräfte dort verdienen und mit was für einem Stundendeputat sie versehen werden. Da ist aber im Moment etwas Bewegung drin, dass sich zumindest an der Stundenverpflichtung, wöchentlichen Stundenverpflichtung bei den Lehrkräften etwas tut und man da eine Grenze einziehen möchte, um eben da die Beschäftigungsbedingungen zu verbessern und damit auch Qualität des Unterrichts und der Kurse zu verbessern.
Ist es dann bundesweit oder ist es Ländersache?
Bundesweit, nein,
Bundesweit nur.
bundesweit. Das
Also
ist dann
wie
etwas,
kleiner
was.
Schritt wäre das dann aber?
Genau. Die Fachaufsicht über die Berufssprachkurse hat ja das BMAS, also das Arbeitsministerium. Die ausführende Behörde ist ja das BAMF. Und gerade dem Arbeitsministerium liegt sehr daran, da eben auch für gute Beschäftigungsbedingungen des Lehrpersonals zu sorgen. Und in diesem Zuge ist da jetzt gerade, ich sage jetzt mal vorsichtig, etwas Bewegung drin. Und das ist auch notwendig, weil wenn wir bei der Altersstruktur, die im Moment da ist, ja, wir müssen irgendwie an die Zukunft denken, ne? Also auch die Demografie schlägt da noch viel mehr zu als in anderen Bereichen. Also da muss dringend gut qualifiziertes, junges Personal
ja.
her.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Unterscheidung. Also was jetzt dieses Job-BSK, was seit Januar diesen Jahres quasi in die Umsetzung gekommen ist, worin sich das eigentlich unterscheidet zu den bisherigen Berufssprachkursen und wie Sie quasi bei der Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen, wie Sie da vorgehen, beziehungsweise worauf man da achten muss.
Ja, also dieser Job-BSK ist ja erst relativ frisch auf dem Markt, seit Anfang des Jahres. Und das Entscheidende ist, dass das BAMF verzichtet auf diese engen Vorgaben. Bisher war es so, dass förderfähig immer nur diese Kursformate von mindestens 300 Unterrichtseinheiten waren. Und mit diesem Job-BSK ist man davon abgerückt und sagt, 100 bis 150 Unterrichtseinheiten sind möglich, sind ein Kurs, sind ein Job-BSK. Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt, weil das natürlich so ein flexibleres Arbeiten ermöglicht. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Unternehmen befragt, weil auch vorher schon im Rahmen der DeuFÖV war die Förderung im Rahmen der Berufssprachkurse von Beschäftigten möglich. Das heißt, Unternehmen konnten in Zusammenarbeit mit einem Sprachkursträger, der eben zugelassen ist für die Berufssprachkurse, konnten Berufssprachkurse auch in Unternehmen für Beschäftigte stattfinden. Bisschen kompliziertes Verfahren mit der Refinanzierung. Da darf dann bestimmte Bruttolohn, also Bruttojahreslohn nicht überschritten werden. Und dann gibt es eine anteilige Finanzierung und so weiter. Das ist so leider ein bisschen bürokratisch, auch beim Job-BSK leider immer noch. Da hoffe ich, dass da noch ein bisschen Lockerung reinkommt. Aber grundsätzlich war das auch früher schon möglich. Aber die Unternehmen haben uns immer gesagt, 300 bis 400 UE, das ist viel zu viel. Das wissen wir gar nicht, ob unsere Beschäftigten das so lange durchhalten. Und wenn wir nur 4 oder 6 Stunden pro Woche sowieso schaffen, an die Arbeit anzudocken, die Leute arbeiten ja Vollzeit, und dann soll vor der Schicht oder nach der Schicht noch ein Deutschkurs besucht werden, da geht nicht mehr als vielleicht 6 Unterrichtsstunden maximal. Und wenn man das rechnet, wie lange das dauert, da sind wir Jahre ja beschäftigt. Das hat oft die Unternehmen abgeschreckt. Das ist so dieses Entweder-Oder, entweder das ganz große Gebinde, dass sie auch nicht zusichern konnten, dass ihre Beschäftigten so lange bei der Stange bleiben. Und mit diesem flexibleren und kürzeren Format von 100 bis 150 UE ist das schon sehr viel geschafft. Es kommt den Unternehmen stärker entgegen. Es sind kleine Gruppen möglich von Teilnehmenden, wobei auch da für die Finanzierung dann, der Träger will ja auch sein Geld am Ende haben, muss man schon mit sieben Personen beginnen, um am Ende dann eben die erforderlichen 3 noch sozusagen am Ende des Kurses bei der Stange zu haben. Denn nur dann bekomme ich den Kurs refinanziert. Was auch sehr gut ist im Rahmen dieses Job-BSK, dass auch mitfinanziert wird in Form von Pauschalen. So eine Art Anbahnung und eine Bedarfsermittlung. Das heißt, dass im Vorfeld genau eruiert wird, worum geht es eigentlich? Was sollen die Teilnehmenden lernen in diesem Kurs? Was genau ist der Bedarf am Arbeitsplatz, für den sie entweder vorbereitet werden oder wo sie jetzt schon arbeiten oder in der Qualifizierung, die sie erwartet? Was genau wird gefordert? Was sind die sprachlichen Kompetenzen? Was muss schlicht verstanden, gesprochen, gelesen, geschrieben werden?
Kommen die Unternehmen auf Sie zu? Wie stelle ich mir das vor?
Sehr interessante Frage. Da gibt es, also ich glaube, rein formal sind bisher vor allem 2 Wege vorgesehen, dass die Unternehmen direkt auf das BAMF zugehen, beziehungsweise auch das Jobcenter, und das gesammelt wird, entweder das BAMF sammelt Bedarfe von Unternehmen und stellt Kurse zusammen, oder beim Jobcenter laufen Teilnehmende auf, wo eben Betriebe sagen, die wollen wir gerne in Arbeit nehmen, die brauchen noch einen Deutschkurs. Wir gehen hier in Hamburg gerade etwas unkonventionell einen anderen Weg und informieren, sind gerade dabei, einen großen Verteiler zusammenzustellen, wir als Träger Passage, und informieren erstmal in einem breiteren Wurf hoffen wir Unternehmen darüber, dass es dieses Angebot gibt und dass wir als Passage gerne bereit sind, erstmal einen Termin abzumachen, um zu erfragen, was überhaupt sind die Bedarfe der Unternehmen, um dann auf dieser Grundlage einen Kurs zu konzipieren. Das ist das, was ich vorher sagte, was dringend notwendig ist für diese Kurse, die eng am Arbeitsmarkt orientiert sind, dass man genau die Bedarfe erfragt. Also genau fragt von den beteiligten Akteuren bis hin zu den zukünftigen Teilnehmenden, was genau müsst ihr lesen, schreiben, verstehen, also hören und sprechen können.
Also das heißt, es gibt keine Vermittlungsstelle in der Zentrale. Also tatsächlich stelle ich mir vor, wenn jemand hierher kommt, meinetwegen nicht nur als Asylbewerber oder klassischer Geflüchtete, sondern jemand, der irgendwie auch einwandern möchte, es gibt keine zentrale Stelle, wo man hingehen kann und sagen kann, ich möchte gerne, ich habe die und die Qualifikation und ich bräuchte aber noch die und die Deutschkenntnisse.
In Hamburg gibt es das Welcome Center mit Personal, das dafür zuständig ist. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, Frau Schumann, wie zum Beispiel genau das Welcome Center in Bezug auf die Job-BSK mit dem BAMF und mit dem Jobcenter zusammenarbeitet. Ich sage jetzt nur, wir haben jetzt mit dem BAMF hier in Hamburg vereinbart, wenn bei uns werden wir tatsächlich Unternehmen akquirieren, die sagen, ja, so ein Job-BSK interessiert uns. Kommen Sie mal her, wir machen mal einen Termin. Sie machen da Ihre Bedarfsermittlung. Wir haben da so einen ausgefeilten Leitfaden mit Fragen dazu, wo wir alles genau abfragen. Die Beteiligten an einen Tisch setzen und quasi ein 3-Stunden-Gespräch führen, 2 bis 3 Stunden-Gespräch. Auf der Grundlage analysieren wir die Bedarfe und gehen damit nochmal an das Unternehmen und sagen, wir glauben, so ein Job wie BSK wäre das Richtige für Sie. Und dann kommt das BAMF ins Spiel und dann geht es an die quasi Beantragung eines solchen Kurses. So haben wir jetzt für die nächsten Monate das Verfahren hier mit dem BAMF besprochen.
Sie gehen dann in ein Unternehmen und dann muss das Unternehmen so Interesse haben, sag ich mal, an mindestens 7 Leuten, die Sie da hinschicken können. Das
genau.
heißt, es müssen große Unternehmen sein.
Ja. Oder,
was machen denn die kleineren Unternehmen?
Ja.
Und was machen die, also die können das ja gar nicht anfordern.
Nee. Oder aber kleinere Unternehmen, die über Innungen und die Kammer organisiert sind, die darauf aufmerksam werden und sich zusammenschließen und sagen, wir haben da 2, ihr habt 3, da sind nochmal 2, da tun wir uns zusammen und wir beantragen mal oder wir initiieren mal über den Träger XY, zum Beispiel Passage, so einen Job-BSK, der an einem Ort in einem Betrieb stattfindet oder auch beim Weiterbildungsträger stattfindet. Oder das muss man dann sehen, aber auf jeden Fall von den Inhalten sehr nah an den Bedarfen der Arbeitsplätze ausgerichtet ist. Auch sowas ginge.
Und wie bekannt ist das,
ja,
dieses
das ist eine gute
Job-BSK?
Frage. Das kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Ich befürchte noch gar nicht so bekannt. Deshalb haben wir ja jetzt gesagt, wir machen von uns aus als Träger, als Sprachkursträger, der zufällig auch die Fachstelle berufsbezogenes Deutsch im Hause hat. Und bei uns ist eben die Expertise da, mit Unternehmen eben diese Interviews zu führen, diese Bedarfe zu ermitteln, diese Analyse vorzunehmen, um dann die Lehrkraft ein wenig an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, das ist jetzt ein Curriculum für ein Job-BSK für dich von 100 bis 150 UE. Das ist eine Art von Evaluation, die kannst du prozessbegleitend noch einbauen. Hier kannst du zwischendrin die Lernstände messen und am Ende kannst du in der und der Form nochmal gucken, haben denn die Teilnehmenden jetzt wirklich was dazugelernt? Und am Ende findet dann idealerweise, das finden wir immer ganz, ganz wichtig, so eine Art Auswertung, Evaluierung mit allen Beteiligten statt. Weil wichtig dabei ist ja, dass auch diese Job-BSK keine Eintagsfliegen werden, sondern wenn es nach uns ginge, ist es ein idealer Einstieg für Unternehmen wie so ein Appetizer, dass sie mal auf den Geschmack kommen für das Thema Sprachbildung am Arbeitsplatz und dass sie merken, wie wichtig es ist und welche Verantwortung sie auch als Unternehmen und Arbeitgeber haben für die weitere Sprachbildung ihrer zugewanderten Beschäftigten. Ich finde, es ist immer so eins zu sagen, ja, da gibt es doch das öffentlich geförderte System und ne, so diese Förderketten und wenn die da rauskommen, dann müssen die doch endlich mal genug Deutsch können. Nee, so funktioniert es nicht. Und gerade wenn man jetzt Personen wie Herr Heil das ja möchte mit seinem Job Turbo und Job BSK so früh schon mit A2, maximal B1 aus den Integrationskursen direkt in Arbeit und Qualifizierung bringen will, selbst erst recht gilt dann die Verantwortung auch der Arbeitgeber für eine weitergehende Sprachqualifizierung. Und die muss dann im Betrieb, in den Unternehmen stattfinden. Also das ist uns ganz wichtig, so ein Perspektivwechsel auch. Nicht nur alles im Vorfeld, sondern am Arbeitsplatz, im Lernprozess, weil dort sprechen die Menschen. Dort sprechen sie. Dort sind sie konfrontiert mit den Anforderungen.
Am Ende ist es ja auch nicht anders als bei Kindern, sag ich mal, ne? Die
Genau.
lernen zwar schneller, aber Kinder, die gerade frisch eingewandert sind, die werden auch einfach in den Kindergarten oder in die Schule gesteckt und lernen dann im direkten Umgang. Das ist ja das Merkmal auch von
Genau.
Deutsch als Zweitsprache im Vergleich zu
Ja.
Deutsch als Fremdsprache, ne?
Ja.
Also
Genau.
da ist ja wirklich so eine Konzeptänderung dahinter, dass man
Ja.
sagt, also man lernt die Sprache durchs Sprechen in der
Ganz
Umgebung.
genau. Ganz genau. Und wenn das dann noch flankiert wird durch wenige, aber gezielt eingesetzte Stunden der Sprachbildung, sagen wir mal lieber Sprachbildung als Sprachförderung am Arbeitsplatz, Sprachbildung, die genau darauf ausgerichtet ist, was haben die Leute in den letzten 3 Tagen am Arbeitsplatz, was ist ihnen begegnet, wo waren Probleme da, wo wollen sie, wo merken sie, da kommen sie nicht mit, sie mussten ein Protokoll eventuell schreiben oder irgendein Formular ausfüllen oder einen Screen bedienen und konnten so schnell gar nicht gucken und haben vielleicht was falsch eingetragen oder haben eine Produktionsliste für die Woche, haben da was falsch gelesen. Wo sind Probleme aufgetreten und wo haben sie vielleicht auch deshalb Ärger bekommen, dass man so etwas mit in den Sprachunterricht trägt, der sukzessive begleitet. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil vielleicht es zu aufwendig ist, dass man dann aber im Betrieb Strukturen etabliert hat, die das Sprachlernen fördern. Zum Beispiel, indem Kollegen als Mentoren geschult werden. Einfach Arbeitskollegen, die so ein Mentoring betreiben und sich zuständig fühlen einfach auf eine kollegiale Art und Weise, dass die Kollegin XY in ihrem Sprachausbau vorankommt, dass sie dann auch dafür vielleicht mit einer Stunde pro Woche freigestellt werden, weil dann gesagt wird, so in der Stunde könnt ihr zwei euch mal zusammensetzen und ihr guckt noch mal das letzte Teamprotokoll durch. Ne? Das so wie so eine Ombudsfrau, die dann an der Seite ist von den Zugewanderten und sich mit zuständig fühlt und dieses Thema einfach Sprachbildung am Arbeitsplatz ins gesamte Team, in die gesamte Schicht trägt. Das ist wichtig. Also, dass Sprachlernen keine isolierte Veranstaltung ist, vorgeschaltet, sondern sich durchzieht, lebenslanges Lernen und sich alle mitverantwortlich auch fühlen.
Tatsächlich sind dann in erster Linie auch die Unternehmen gefragt, quasi mit der Unterstützung durch Träger wie Sie. Es gibt ja dann in jeder Stadt oder in jedem Land oder hoffentlich, ich weiß es gar nicht so genau,
Ja.
wie viele Träger es dann gibt. Ich glaube, es ist ein recht großes, weites Feld, aber man muss sich doch erstmal bemühen als Unternehmen. Man muss die Träger ausfindig machen.
Sie haben in den letzten 20 Jahren die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen erstmal davon überzeugt werden müssen,
Ja.
dass sie das brauchen, dass die Beschäftigten das brauchen und dass es gut ist und dass es einen Effekt hat. Und wo das gelungen ist, da ist auch was in Gang gesetzt worden. Aber dieser Weg dahin, dass Unternehmen sozusagen diesen Schritt mitgehen, und da sehe ich jetzt Job BSK als einen super guten Hebel, da anzusetzen und die Unternehmen für das Thema Sprachbildung am Arbeitsplatz zu gewinnen, weil kleines Format, weil flexibel auch in den Gruppengrößen, weil gegebenenfalls eine kleine Teilfinanzierung, wobei ehrlich gesagt, unsere Erfahrung mit Unternehmen zeigt, wenn Unternehmen es wollen, das bisschen Geld haben sie dann auch übrig, bevor sie sich auf so langwierige bürokratische Prozesse der Beantragung einlassen. Das ist meine große Hoffnung, dass durch diesen Job BSK so ein kleiner Teaser oder Appetizer geschaffen wird, wo man dieses Thema dann nachhaltig tatsächlich in Unternehmen und auch auf dem Qualifizierungsmarkt etablieren kann. Also wenn wir auch an die berufliche Qualifizierung, Umschulung, Weiterbildung denken, auch da glaube ich, ist viel zu tun, weil immer mehr Maßnahmen natürlich, in immer mehr Maßnahmen sitzen Menschen, zugewanderte Menschen, die Deutsch als Zweitsprache mitbringen und dann gegebenenfalls auch den Anforderungen nicht genügen, die in solchen fachlichen Qualifizierungen an sie gestellt werden, am Ende die Prüfung nicht bestehen. Auch da ist Weiterbildung, glaube ich, in der Situation, dass da auch in der Art der Vermittlung eventuell etwas noch verbessert werden könnte. So, da arbeiten wir gerade an einem Format, sind gerade dabei, das akkreditieren zu lassen nach AZAV, dass eben Weiterbildungspersonal geschult wird und sprachsensibel, ja, in der sprachsensiblen Gestaltung ihrer fachlichen Qualifizierung geschult wird.
Drei Sachen nehme ich jetzt mit. Zum einen ist die Politik gefordert, die Entlohnung und Bezahlung der Lehrkräfte in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache und vor allem auch im Bereich Berufssprachkurse, also dass man das deutlich ausbauen muss, beziehungsweise einfach besser bezahlen muss, dass man da andere Bedingungen schafft für, weil ihnen auch, wie so vielen anderen Unternehmen und Bereichen oder Branchen, die Leute ausgehen. Das zweite war, dass sich die Unternehmen auch stärker engagieren sollten, diese Möglichkeiten von diesem Job BSK einfach auch gewinnbringend für sich zu nutzen. Und das dritte war das Thema mit der Fortbildung. Das ist tatsächlich auch ein wichtiges. Ich stelle mir das gar nicht einfach vor, so unterschiedliche Menschen aus womöglich unterschiedlichen Ländern und Kulturen und mit unterschiedlichen Sprachfähigkeiten, auch Sprachbegabungen, in einem Kurs zu haben und zu schauen, wie lernt denn eigentlich jetzt jeder und jede von denen am besten? Was brauchen die? Also was man in der Schule ja auch dauernd diskutiert, da sind ja die Lehrkräfte, sag ich mal, die drehen ja auch manchmal am Rad, dass sie das alles gar nicht umsetzen können, was sie theoretisch vielleicht im Kopf haben, ne? Und
Ja.
bei Erwachsenen ist es ja dasselbe Spiel und es ist noch mal anstrengender, weil die Leute auch noch mal anders motiviert werden müssen, ne?
Das und auch noch ein wichtiger Aspekt, man hat es mit Erwachsenen zu tun, die auch als Erwachsene lernen, sich nochmal auf diesen Weg begeben. Aber sie bringen ja in der Regel sehr, sehr viel mit an beruflichen Vorerfahrungen und Qualifikationen. Und dieses Thema auch niemals außer Acht zu lassen. Und auch das erfordert ein breites Wissen seitens der Lehrkräfte. Also auch ein Wissen über Strukturen, Wissen, wohin kann ich schicken, auch eine Art von Verweisberatung dann auch vorzunehmen. Ein Beispiel, ich habe letztens vertreten in einem Kurs für ukrainische Geflüchtete, die im Bereich Hotel, Gastronomie sprachlich vorqualifiziert werden sollten. Waren alle erst ein halbes Jahr in Deutschland und das war so ein Kurs mit Praktikum verbunden, nicht über das Band finanziert, sondern mit anderen Mitteln finanziert. Und während des Kurses, ich habe ein paar Tage da übernommen, eine Vertretung gemacht, habe ich mitgekriegt, eine von den Teilnehmenden ist tatsächlich Pharmazeutin im Herkunftsland gewesen, die noch nie gehört hatte davon und bereitete sich gerade vor auf ihr Praktikum am Frühstücksbuffet eines Hotels, so wo ihr auch ein Vertrag in Aussicht gestellt wurde. Also Job-Turbo, so schnell wie möglich in Arbeit. Und die fiel aus allen Wolken, als ich ihr erstmal die Wege aufgezeigt habe, wie sie als Pharmazeutin, als Apothekerin eben eine Anerkennung hier erlangen kann, was sie dafür braucht, an wen sie sich wenden muss. Davon wusste diese Teilnehmende nichts und war natürlich überglücklich, war aber erstmal auf der ganz falschen Fährte, weil sie davon ausging, sie hat gar keine Chance. Sie kann sich alles in die Haare schmieren, was sie jemals vorher studiert gemacht hat. Sie fängt jetzt am Frühstücksbuffet an. Also damit
So, ja.
sowas so selten wie möglich passiert, auch immer so wichtig auch für Lehrkräfte und für Träger, die diese Menschen dann in die Kurse nehmen, immer wieder auch abfragen, was bringt ihr mit, wo wollt ihr eigentlich hin? Weil die Erfahrung zeigt, Jobcenter sind da oftmals scheinbar auch überfordert und können das gar nicht mehr schaffen. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass die Lehrkraft dann nicht in Rolle kommt, die sie gar nicht gelernt hat. Aber deshalb will ich sagen, hochkomplexe, hochanspruchsvolle Tätigkeit, weil man keine unbeschriebenen Blätter vor sich hat, wie vielleicht in der Schule in der ersten Klasse, wenn die Kinder lesen und schreiben lernen, sondern da ist ganz, ganz viel auch an Berufsbiografie und an Wünschen auch und eigenen Perspektiven, die man auch hier im Migrationsland auch umsetzen kann. Wir haben das Anerkennungsgesetz, da ist viel möglich.
Da tun sich echt Welten auf, wenn man sich da mit ihnen unterhält. Aber ich würde dennoch gerne zum Schluss kommen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für all diese Informationen und für den Einblick in dieses Thema berufsbezogenes Deutsch.
Vielen Dank für die Gelegenheit hier.